Who Cares? Familie zwischen Alltag und Utopie. Ein Podcast von Meret Gfeller und Fritz Rösli.
DKDM ist ein Frauenstreik vor einem Jahr, also im Juni vor einem Jahr, auf die Welt gekommen. Und zwar mit der legendären Kinderwagen-Demo, die eine Gruppe von Freundinnen hat mobilisiert, und zwar zum Thema bessere Bedingungen für Kinderbetreuung. Und das Ziel war, dass man Mütter und Kinderbetreuerinnen aus den Kitas und Tagesschulen zusammenbringt, weil wir eigentlich die gleichen Anliegen haben, nämlich gute Bedingungen für die Arbeit, sowohl im bezahlten wie im unbezahlten Bereich. Und die Kinderwagen-Demo war einfach ein riesiger Erfolg. Es sind um die 5000 Frauen gekommen. Eben Mütter, Kinderbetreuerinnen, zum Teil mit Kind, ohne Kind. Und es hat einen riesen Umzug gegeben, vom Bärengraben bis auf den Bundesplatz, nachher, an Frauenstreik. Genau, so ist die EKDM entstanden. Und seither probieren wir die Perspektive weiter zu verfolgen, nämlich bezahlte und unzahlte Betreuung, Kinderbetreuung zusammenzudenken und für beide Bereiche bessere Bedingungen, und das heisst mehr Zeit und mehr Geld einzufordern. Ja, wir machen einfach zu dem Bereich, was die Leute, die bei uns mitmachen wollen, interessiert. Also wir haben uns zum Thema Mutterschutz geäussert, dass wir finden, die 14 Wochen Mutterschutz sind viel zu wenig und es braucht auch Mutterschutz vor der Geburt für die Mütter, dass sie nicht bis zur ersten Wehe müssen arbeiten, also Erwerbsarbeiten. Wir haben uns geäussert zu Elternzeit, was uns wichtig ist im Zusammenhang mit Elternzeit, was wir zu den aktuellen Modellen, die diskutiert werden, finden. Wir finden zum Beispiel ganz klar, dass Elternzeit nicht auf den Mutterschutz ersetzen darf, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind. Und Mütter brauchen Mutterschutz und dann brauchen Eltern Elternzeit. Wir äußern uns zu dem Kostendruck in den Kitas, der überall besteht. Also wir versuchen die Trotzphase sehr stark zu unterstützen. Das ist bei der Kita-Politik immer ein bisschen schwierig, weil das kantonale Geschäft sind. Und wir aber, wie gesagt, eidgenössisch funktionieren. Aber trotzdem haben wir alle die gleichen Probleme, nämlich dass Kita-Betreuerinnen schlecht verdienen, dass sie schlechte Arbeitsbedingungen haben und wenig mitreden können. Und da probieren wir auch für die eine Stimme zu sein. Genau, und so kommen Themen auf uns zu, zum Teil auch, wie zum Beispiel, wo der Bundesrat hat entschieden, dass Schwangere jetzt neu zu der Corona-Risikogruppe zählen, aber gleichzeitig ganz viele Probleme eben nicht einfach gelöst hat, sondern delegiert hat, Arbeitgeber, Kantone etc. Und Frauen waren sehr alleine in diesem Sinne. Da haben wir probiert, das aufzufahren, indem wir auch einfach Geschichten in Empfang genommen haben, diesem Thema haben Öffentlichkeit gegeben und haben auch probiert, rechtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, was eigentlich die Rechte sind von der schwangeren Frau in so einer Situation. Und so schauen wir von Tag zu Tag, schauen, wie es uns ankommt und wer vielleicht gerade Zeit hat oder auch gerade nicht Zeit hat. Wir machen das auch in der Freizeit. Die meisten von uns haben Kinder und wenig Zeit eigentlich für das. Und dann probieren wir, machen wir das Beste daraus. Ein Thema, das jetzt an uns hergetragen wurde, das ich denke, das auch weiter wird gehen, ist das Thema der alleinerziehenden und getrennten Mütter. Da gibt es viele, die fragen, die spezifische Bedürfnisse haben nochmal. Und dann gibt es auch das Thema der Kindergärtnerinnen. Im Moment sind ja so ganz Tagesschulkonzepte werden umgesetzt. Und man geht immer mehr in die Richtung, Kindergärten mehr so in eine Basisstufe zu integrieren. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass Kindergärtnerinnen und Kindergartenkinder nicht drunter kommen. Und genau, und das sind verschiedene Themen und es ist immer im Fluss. Also wer eine Idee hat, darf die umsetzen und wir bieten den Raum dafür. Es ist eine Herausforderung, weil wir sind, wie gesagt, am Anfang waren es eine Handvoll Freundinnen gewesen, und dann sind wir mehr geworden, wo wir gesagt haben, wir machen weiter. Dann waren wir vielleicht 10 und dann während dem Lockdown jetzt in diesem Jahr sind wir explodiert. Also inzwischen sind wir über 70 Frauen. Das, was wir schon vorher gewusst haben und gesehen haben, nämlich, dass der ganze Sektor unterfinanziert ist, und das hat sich einfach nochmal zugespitzt, der Druck. Also bei den Müttern hat sich das zugespitzt, dass die Arbeit hat zugenommen, dass die Schulen sind zugegangen, und das heisst, sie mussten noch beschulen neben betreuen und natürlich noch Homeoffice im besten Fall. Gewisse haben das auch nicht können und mussten sonst kreative Lösungen suchen, weil sie nämlich im Spital arbeiten oder in Laden oder klassischerweise Care-Arbeit, die man nicht im Homeoffice verrichten kann. Dort ist einfach ist die Arbeitsbelastung, die sonst schon enorm hoch ist für die Haushalte mit Kindern, ist einfach nochmal gestiegen. Und das ist echt der zeitliche Druck vor allem. Und in den Kitas ist es einfach sehr prekär gewesen, weil man erstens nicht gewusst, ob die Kitas überleben, weil man nicht gewusst, ob man den Elternbeitrag verlangen kann, weil man ja Dienstleistungen niederbringt und ob dann irgendjemand, ein Staat oder ein Kanton oder der Bund einspringt und die Kitas finanziert, dass die Kitas konkurs gegangen in dieser Zeit. Plus hat man sich einfach viel zu wenig Gedanken gemacht, wie man das Personal schützt und die Kinder. Also das Gleiche gilt auch für Pflegeheime zum Beispiel. Und das haben einfach die Kita-Mitarbeiterinnen sehr 1:1 mitbekommen, dass all die Schutzkonzepte, die sie ausgearbeitet wurden, einfach für sie nicht haben verhebt. Weil zum Beispiel man nicht die Distanz einhalten kann mit kleinen Kindern, weil man nicht unter Umständen auch schon Masken anlegen schwierig ist mit kleinen Kindern. Und dort hat man nie mehr, also im ganzen Krisenstab vom Bundesrat, sind all die Leute, die Expertise hätten, die wüssten, was man in einer Kita umsetzen kann, was man nicht in einer Kita umsetzen kann. Die sind dort nicht repräsentiert gewesen, und das Wissen hat dementsprechend gefehlt. Und die Frauen haben sich sehr allein gelassen gefühlt in dieser Situation. Wirklich so, da reden Leute, aber die, und wir werden eben auch noch so das sehr paradoxe, dass man auch gleichzeitig beklatscht wird und gefeiert wird, aber eingeladen in den Krisenstab, dass man kann sagen, was die Bedürfnisse sind und was auch das Wissen ist, das man hat und wo man auch bereit war, bereitzustellen. Auf die Idee ist irgendwie niemand gekommen. Und das ist schon sehr eine zwiespältige Erfahrung für ganz viele Frauen jetzt in dem Fall, die mit Kinderbetreuung konfrontiert waren während dem Lockdown. Also ein Unterschied zu der herkömmlichen Gleichstellungspolitik, wie ich sie kenne und wie ich sie auch gekannt habe bis vor der EKDM, ist, dass wir aber ganz explizit von Frauen und Müttern reden und nicht von Eltern. Wir meinen Männer nicht mit und wir meinen Väter nicht mit. Und das explizit. Und das ist etwas, was gewisse Frauen extrem anspricht, weil sie das Gefühl haben, endlich, weil sie eben auch die Erfahrung machen, dass sie nicht das Gleiche erleben wie ihre Väter, wie ihre Partner. Kita-Betreuerinnen, die Erfahrung machen, dass es nur Frauen sind und vielleicht mal ihre Leitungspositionen machen. Und das sprechen wir einfach sehr deutlich aus. Und das spricht gewisse Leute an, andere irritiert es eher. Aber uns ist es wichtig, dass wir quasi die statistische Tatsache, dass sich Frauen den grössten Teil der Kinderbetreuung übernehmen, sowohl in den Kitas wie auch daheim, dass wir die benennen und nicht entnennen oder neutralisieren durch Begriffe wie Eltern. Also, dass wir betonen, dass es Unterschiede gibt zwischen Frauen, Männern, Müttern und Vätern. Die einen sind eben statistischer Art. Die Tatsache, dass es einfach nach wie vor so ist, und wir wollen das klar beim Namen nennen und wollen ein Lobby für die sein, die wertvolle Arbeit leisten, und das sind nun mal in erster Linie Mütter und Frauen. Und die zweite Differenz, die wir halt auch ansprechen, ist ganz simple körperliche Differenz. Also wir wollen davon reden, dass Mütter schwanger sind, dass sie gebären, dass sie stillen und dass das ganz eine spezifische Erfahrung ist, die Väter nicht machen. Also wir wehren uns dagegen die Vorstellung oder gegen das Ideal, dass Mutter werden und Vater werden das Gleiche ist. Ich kann das nachvollziehen. Man hat die Sehnsucht, dass es das Gleiche ist, wo man ja gerne ein gleichgestelltes Modell leben mit dem Partner. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen und denke, das ist auch ein legitimes politisches Ziel. Aber ich glaube nicht, dass man dort herkommt, wie man gleichzeitig nicht mehr davon reden kann, was eben nicht gleich ist und was Frauen erleben und dass das auch ja, dass aus dem auch Sachen folgen. Zum Beispiel, dass Frauen mehr Zeit brauchen, um sich nach einer Geburt zu erholen. Es gibt Verletzungen, körperliche Verletzungen. Gewisse Mütter wollen gerne stillen. Und all das braucht Zeit. Und braucht eben mehr Zeit als, die, als das Vaterwerden. Und die Differenzen, die tun wir nicht entnennen. Im Sinn oder im Namen von einem Gleichheitsideal oder von einer Gleichheitssehnsucht, sondern wir betonen die eher ein bisschen. Zum Teil auch ein bisschen extra. Genau. Mhm. Provokativ. Mhm. Und das Zweite ist, was wir anders machen, meiner Meinung nach, ist, wir geben niemals der Frau die Schuld. Also wir gehen einfach davon aus und wir finden, das ist ein ganz alter und richtiger feministischer Grundsatz. Alles, was Frauen machen, ist richtig. Genau. Frauen entscheiden immer richtig. Und das, was im Moment das Beste für sie ist. Und sie haben immer gute Gründe für die Entscheidung, die sie treffen. Also ob sie jetzt entscheiden, ich will jetzt 3 Jahre daheim bleiben und die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oder ob sie entscheiden, nein, ich habe keine Lust, ich will nicht stillen und ich will möglichst schnell zurück auf meinen Job, Erwerbsjob. Es ist egal. Jede Entscheidung, die Frauen treffen, ist richtig. Was wir wollen, ist die Handlungsspielräume erweitern. Dass jede Frau so leben kann, wie sie es eigentlich gerne möchte. Egal, wie sie sich dann entscheidet. Also wir haben nicht eine Vorstellung davon, weil es der emanzipierte Entscheid ist oder der bessere Entscheid. Sondern wir möchten gerne, dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt. Und das heisst, wir weigern uns, eben verschiedene Lebensmodelle gegeneinander auszuspielen. Und wegen dem ist es so wichtig, die zahlte, die unzahlte Kinderbetreuung zusammenzudenken. Und es ist enorm wichtig, dass man Spielräume hat, um selber die Arbeit zu leisten und um Zeit haben für die eigenen Kinder. Aber es ist auch enorm wichtig, dass es ganz gute Dienstleistungen gibt, wie man die Arbeit nicht oder einen Teil von der Arbeit nicht selber machen will oder kann machen. Und dass aber dann auch Bedingungen stimmen, zum Beispiel in dieser Kita, wo ich nicht Karriere machen auf Kosten von anderen Frauen. Und dort geht es dann eben, verschiedene Modelle nicht gegeneinander auszuspielen und auch, dass die Frauen nicht ein schlechtes Gewissen haben. Weil ich finde es ganz wichtig zu merken, es gibt im Moment keine gute Lösung. Man kann das Bestmögliche daraus machen und dort treffen Frauen, da sind wir davon überzeugt, die für sie richtige Entscheidungen. Und es geht darum, sie zu unterstützen und für bessere Bedingungen zu sorgen. Man hat ja oft das Gefühl, oder es gibt so den Mythos, dass es in der Schweiz noch so viele Hausfrauen gibt und alle nur Teilzeit arbeiten und andere Länder sind dort weiter und die Schweiz ist ein bisschen konservativ und vor allem die Schweizer Frauen, weil sie ja gar nicht richtig wollen. Und das stimmt einfach nicht. Wenn man die Zahlen anschaut, im europäischen Vergleich, ist die Erwerbsquote von Schweizer Frauen und auch von Schweizer Müttern extrem hoch. Und sogar, wenn man berücksichtigt, dass viele Schweizerinnen Teilzeit arbeiten. Das stimmt, sie arbeiten Teilzeit. Aber dadurch, dass wir so eine hohe Wochen- und Jahresarbeitszeit haben im europäischen Vergleich, wenn man sie Stunden rechnet, haben wir immer noch eine der höchsten Frauenerwerbsarbeitsquoten. Also Frauen in der Schweiz erwerbsarbeiten im europäischen Vergleich sehr viel und nicht wenig. Und sie haben zusätzlich noch die enorme Belastung durch die unzahlte Arbeit, die in anderen Ländern es nämlich viel, viel bessere öffentliche Institutionen dafür gibt und auch billigere etc. Das heisst, in der Schweiz arbeiten alle Frauen sehr viel, sowohl im bezahlten wie auch im unzahlten Bereich. Aber der Unterschied ist, Frauen haben pro Jahr 108 Milliarden Franken weniger Einkommen als Männer. 108 Milliarden, das ist 3-mal sämtliche Bildungsausgaben von Bund, Kantonen und allen Gemeinden in der Schweiz. Also es ist eine enorme Summe, die einfach der Frau an Einkommen verloren geht, weil ihre Arbeit, die sie leisten, ihre systemrelevante, wahnsinnig wichtige Arbeit, unzahlt ist oder schlecht zahlt ist. Und es hat Konsequenzen. Oder solange sie in einer funktionierenden Beziehung sind mit einem Mann, der gut verdient ist, mal das noch aufgehen, weil es schon dann unangenehm wird. Aber sobald sie getrennt sind oder verwitwet oder dann irgendwann alt, haben sie schlechte Rente. Sie einfach, also die Armut in der Schweiz ist wegen dem weiblich. Für mich ist DKDM Heimat. Das ist einfach, also ich war schon lange feministisch tätig und das kann ich auch für andere Gruppen sagen. Das ist einfach ein Fakt enorm, mit anderen Frauen etwas zusammen zu machen und jetzt in diesem Zusammenhang mit anderen Müttern und Kinderbetreuerinnen sich mit denen zu solidarisieren. Das ist eine enorm schöne und bereichernde Erfahrung, auch wie es ganz viel zu tun und oft ganz anstrengend ist, ohne die Freude an dem Zusammensein und zusammen Politik machen. Und es ist wirklich, ja, wir sind Austausch, wir sind Freundinnen, wir haben zusammen Kraft und das zu spüren, das tut enorm gut. Und das ist auch im Alltag sehr hilfreich, weil man einfach einander stößt und merkt, man ist nicht allein. Ich zeige, es sind nicht mehr individuelle Probleme, sondern sobald man es zusammen formuliert, sind es wirklich gesellschaftliche, strukturelle Probleme. Und das entlastet auch. Das eben so, dass man ist nicht selber die Schuld. Das merkt man auch dort einfach sehr, sehr deutlich, wo wir nämlich alle genau die gleichen Probleme haben, unter dem Strich. Auch wenn wir aus unterschiedlichen Ecken kommen. Und also ich habe zwei Kinder, die sind schon ein bisschen grösser. Ich habe das früher, also als mein erster Sohn ist auf die Welt kam, bin ich im Studium gewesen. Dort habe ich das sehr stark erlebt, habe ich das als extrem ungerecht empfunden, dass ich so viel arbeite, also erstens Studentin bin, zweitens Geld muss verdienen und drittens noch ein Baby habe daheim und gleich irgendwie auf keinen grünen Zweig kommen finanziell. Also es einfach eigentlich nicht reicht. Und ich habe aber auch keine Zeit, auch längst immer im Studium, es ist einfach nicht mehr aufgegangen, obwohl ich doch eigentlich die ganze Zeit dran bin. Und dort habe ich gemerkt, es stimmt etwas nicht, es geht einfach nicht auf. Und dort habe ich mich dann angefangen interessieren für die queerökonomischen Zusammenhänge und auch für die historischen Zusammenhänge. Also wie kann man feministisch über das Thema reden? Und es ist dann, das hat mich dann wahnsinnig spannend gedacht, wie das in der Frauenbewegung so unterschiedliche Phasen gab, wo man sehr unterschiedlich über Arbeit und eben über Hausarbeit und Kinderbetreuung geredet hat und ganz unterschiedliche auch politische Vorstellungen hat entwickelt. Mein Sohn ist jetzt 12, meine Tochter 8, die ist grösser. Ich leiste immer noch sehr, sehr viel Hausarbeit und Care-Arbeit und habe immer noch das Gefühl, ich arbeite enorm viel. Was ich zum Glück inzwischen nicht mehr habe, ist ein schlechtes Einkommen. Ich habe inzwischen ein gutes Einkommen, was ich auch sehr schätze. Das gibt mir auch Unabhängigkeit. Ich kann gewisse Dienstleistungen einkaufen, wenn ich mal nicht mehr koche. Ja, und gleichzeitig ist es unbefriedigend. Nur eben, ich habe das, was ich vorher erwähnt habe, ich kann meine Kinder inzwischen nicht mehr in die Kita, sondern in die Tagesschule schicken und weiss einfach, die Frauen dort, die verdienen einfach ein Drittel oder die Hälfte von meinem Einkommen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das ist einfach gemein. Das ist nicht eine gute Lösung für mich. Genau. Und ja, wegen dem denke ich mir auch, dass es so wichtig ist, das zusammenzudenken. Man kann nicht am einen Ort weiterkommen, wie man am anderen Ort wie man das nicht mitdenkt. Meine Vision ist, dass die Gesellschaft anerkennt, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellt. Dass es selbstverständlich ist, das ist die wichtigste Arbeit überhaupt, die in unserer Gesellschaft geleistet wird. Und Menschen, die Arbeit leisten, sollen können sehr gut davon leben, sollen können die Arbeit so machen, wie sie finden, dass es richtig ist. Nämlich mit genug Zeit, mit genug Aufmerksamkeit, mit genug Zuwendung, mit genug Raum, mit genug Geld etc. Also, dass man die Arbeit im Zentrum der Gesellschaft steht, dass wir uns überlegen, was brauchen die Menschen, die Kinder oder die anderen abhängigen Personen, die angewiesen sind auf die Arbeit, die angewiesen sind, dass man zu ihnen schaut, was brauchen die? Und was brauchen die Menschen, die Arbeit machen wollen, weil sie es nämlich gerne machen, weil es nämlich schöne Arbeit ist und dass wir alles andere um diese Frage herum organisieren. Dass das im Zentrum steht und das nicht hinterfragt wird und dort einfach die Ressourcen, die es braucht, zur Verfügung gestellt werden. Auf Kosten von allen und nicht auf Kosten von ein paar, die eben auch Frauen und Mütter und Kinder sind.
Hörst «Who Cares?» Familie zwischen Alltag und Utopie. Mehr Infos findest du unter www.whocares.life.